Ich weiß gar nicht, ist Dirk schon wieder da? Wir haben jetzt gleich
Ich.
Hermann Plopper hier in der Pipeline. Sagt man Pipeline? Darf man Pipeline? Darf man Pipeline in, darf man
Das lockt
Pipeline in so
Amerikaner
einer
mit
Sendung
Sprengstoff
sagen?
an. Ich wäre vorsichtig.
Ah, da ist er. Da ist die Pipeline ist geöffnet. Hermann Plopper ist da. Ich übergebe an euch. Hallo Hermann, ich sage aber auch mal kurz Hallo. Schön,
Ja,
dich zu sehen.
also wir hatten ja schon bei der ersten Trump-Administration, dass Rainer Rupp durchaus Sympathien für Trump hat und auch glaubt, dass sich da viel ändern wird. Wie siehst du das, Hermann? Ich will auch nicht das Gleiche jetzt besprechen, was Jens mit Rainer Rupp besprochen hat, bei dem man immer wieder darauf hinweisen muss, dass, was er am Anfang sagte, wir haben Rainer Rupp zu verdanken. Bei Abel Archer, wo die Sowjets dachten, die Amerikaner wollen den Erstschlag führen, dass er Entwarnung aus dem NATO-Hauptquartier gegeben hat. Das war so kurz vor dem Dritten Weltkrieg wie die Kuba-Krise. Und insofern ist der Rainer Rupp bestraft worden als Agent Topaz für seine Agententätigkeit. Aber gleichzeitig muss man auf jeden Fall sagen, wir haben ihm zu verdanken, weil zu einem nicht unerheblichen Teil, dass wir hier noch sitzen, ja. Also das war immer so ein Punkt, wo ich dachte, ist das gerecht, diesen Mann so bestraft zu haben dafür? Aber jetzt kommen wir mal dazu. Trump ist ja gewählt, erstaunlicherweise, also von der Unterschicht, jetzt zum Beispiel stark von Latinos in den USA. Wird das, was er davor hat, also wird das die Interessen der amerikanischen Unterschicht, die darauf hofft, Make America Great Again, dass Amerika wieder nach dem alten Motto, also das heißt, dass für jeden etwas dabei rausspringt. Ist das überhaupt möglich? Das ist also das Erste, was ich gerne von dir hören würde. Läuft Trump darauf raus, dass seine Versprechen, die er da macht, also das heißt von amerikanischer Größe, kann er das mit seiner Politik eigentlich für die Unterschicht liefern?
Ja, ich danke dir für die Frage, weil ich vermisse immer bei den ganzen Diskussionen bis jetzt eigentlich so die soziale Komponente. Was ist denn mit den Ordinary People in den USA und letzter Hand ja auch mit der, sage ich mal, Arbeiter, Bauern, Angestellten und so weiter in Europa, die ja dann auch von der Politik entsprechend betroffen sind, die Trump dann ergreifen wird? Und da sehe ich also eigentlich relativ wenig. Wir sehen ja, dass Trump in seiner Regierung eigentlich nur, fast nur, entweder enge Gefolgsleute hat aus seinem Wahlkampfteam oder aber irgendwelche Multimilliardäre, angeführt von Elon Musk, der allein im letzten halben Jahr sein Vermögen fast verdoppelt hat auf jetzt 433 Milliarden Dollar, dass eine Einzelperson so viel Geld anhäufen kann und so viele Leute auf der Straße liegen, ist an sich schon ein himmelschreiender Skandal. Da sieht man auf jeden Fall, egal was man jetzt von Elon Musk persönlich hält, dass hier irgendwie die Proportionen völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und das wäre natürlich das, was man erwarten könnte, wenn wirklich wieder Make America Great Again. America Great Again kann ja nur dann sein, wenn wirklich alle Amerikaner irgendwie einbezogen sind in dieses Amerika. Nun ist das so, wir haben oder Trump hat in der Tat sehr große Probleme, die er jetzt bewältigen muss, die ihm seine Vorgängerregierung, aber auch er selber beim ersten Mal schon eingebrockt hat, nämlich die enorme Verschuldung, die unfassliche Verschuldung der USA, die leben ja auf Pump und zwar auf Kosten aller anderen. Und zwar haben wir allein 36 Billionen Schulden vom US-Bundesstaat und von den diversen Staaten der USA. Und wir haben Privatschulden, also die von Privathaushalten, Hypothekenschulden, 12,6 Billionen Dollar haben Privatleute, Leute, die studiert haben, müssen eine Schuldenlast von 1,6 Billionen Dollar wieder abstottern. Die USA leben auf Pump. Und jetzt kommt Trump an Und ungeachtet dieser Probleme, die er eh schon liefert, will er jetzt auch noch eigentlich den Handel total einschränken. Da haben wir seine Idee, er möchte ja heute sofort mit seinen Verordnungen, ist ja auch so ein Ding, also von wegen lupenreine Demokratie ist die USA nicht, weil der Präsident kann also wie ein König verordnen. Und da will er gleich heute anfangen mit entsprechenden Zollerhöhungen, also gegenüber Kanada und Mexiko jeweils 25% Zollerhöhung und gegenüber China 60%. Das wird natürlich die Folge haben, dass der US-Bürger diese Erhöhungen selber bezahlen muss. Das heißt, der US-Bürger wird hier nochmal eine Steuererhöhung haben von 25%, während Trump...
Ja, einmal abgesehen, lieber Hermann, das real ist es so, das, was die Unterschicht kauft, also bei Walmart, sind chinesische Produkte. Ja, und wenn das so aussieht, wird es bei Walmart nichts mehr einzukaufen geben. Also das heißt, das trifft diese Leute genau. Also du hast das beschrieben. Also das sind ja Probleme, die nicht wegzureden sind. Also indem man erzählt, dass Amerika wieder großartig wird. Weißt du etwas oder hast du eine Ahnung, wie er versuchen wird, das anzugehen? Also soll das mit Propagandakleister zugedeckt werden? Aber wir haben 20% der Amerikaner sind mittlerweile an der Armutsgrenze. Ja? Also das sind Zahlen, die wären, die Obdachlosen in San Francisco oder Los Angeles, wenn man sich das anguckt, das ist nicht mehr besonders eindrucksvoll, also kein Modell, mit dem man Menschen aus der Welt, so wie es früher war, wohl alle Richtung USA wollten, ja, wo es eine große Attraktivität gab. Das ist wahrscheinlich vorbei. Oder gibt es da eine Möglichkeit, das in Ordnung zu kriegen? Also indem man Grönland annektiert, indem man mit keinem... Also,
ja, ist das... Genau, das ist es. Also erstmal noch den Gedankengang zu Ende geführt. Also diese Zollerhöhungen sind ja nichts anderes als eine Steuererhöhung für die normalen Amerikaner. Die müssen das ja bezahlen. Und der Lebensstandard wird weiter sinken, weil ich sag mal, die Reallöhne sind in den USA wie auch in Europa in den letzten Jahrzehnten konsequent immer weiter runtergegangen. Das hat man ausgeglichen durch Billigimporte aus China, aus anderen Drittweltländern, Billiganbietern. Dadurch konnte man das immer noch kaschieren. Wenn Trump jetzt genau diese Rosttäuschung, diese Beschönigung auch noch aufhebt und das jetzt unerschwinglich wird für die normalen Amerikaner, ich glaube, dann wird die Ernüchterung sehr groß sein. Dazu kommt ja auch noch, er will ja die Körperschaftssteuer von 21% auf 20% senken und sogar bei Unternehmen, die er für relevant hält, auf 15%. Wir sehen das allein, wenn Kanada jetzt 25% Zoll bekommt, dann wird zum Beispiel auch die ganze Versorgung mit Öl aus der Teersandfertigung in Alberta in Kanada auf einmal total gebremst und radikal verteuert. Das werden die Leute an ihrer nächsten Heizkostenrechnung aber ganz schmerzlich merken, was Trump machen wird. Wir sehen zudem natürlich auch, selbst der Hedgefondsmanager Jim Chanis hat gesagt, es folgt das goldene Zeitalter des Betrugs. Trump fiel jetzt nichts Besseres ein, als einen eigenen Coin aufzusetzen, eine Kryptowährung, die nichts, aber keinen Gegenwert hat. Das sagt er auch gar nicht. Aber die Leute machen, das ist jetzt so ein Schneeballprinzip, also so aus dem Schneeball wird eine Lawine. Die nächstfolgenden, die jetzt diesen Coin kaufen, werden einen Riesengewinn machen. Und die letzten, die dann sind die Gearschten, die werden dann auch wieder Geld verlieren. Das heißt, die Trump-Dynastie hat sich hier schon mal gleich wieder mit mindestens 5 Milliarden US-Dollar persönlich bereichert, schon bevor der Mann überhaupt Präsident geworden ist. Und was du andeutest, Dirk, das ist nämlich vielleicht eine Reminiszenz an Margaret Thatcher. Die hatte auch eine Politik gemacht, die für die Unterschichten gar nicht so ersichtlich positiv war. Und dann ihre Demoskopiewerte sind dann in den Keller gestürzt und dann hat sie diesen Operettenkrieg gegen Argentinien um die Falklandinseln inszeniert. Genau das könnte die Konzeption sein. Jetzt also Grönland zu erobern, ist eine Kleinigkeit. Es hat bis jetzt, hätte jeder US-Präsident machen können, aber irgendwie gab es dann immer noch so gewisse Hemmungen, gewisse Anstandsgrenzen. Jedenfalls sind 60.000 Einwohner. Und Dänemark ist ein schwacher Staat, zudem ein NATO-Staat, der wird aber nicht ab Artikel 5 der NATO-Charta ausrufen, also dass er angegriffen wird und jetzt die anderen NATO-Teilnehmer Dänemark unterstützen müssen gegen die USA. Es ist der Wahnsinn, aber er wird es sehr leicht machen können und das wissen wir alle, das wird den USA seltene Erden bringen, die China ihnen nicht mehr liefern will. Es wird ihnen viele andere wertvolle Stoffe bringen und es wird auch weil der Klimawandel findet ja statt und das Packeis schmilzt. Und alle Anrainer des Nordpols setzen auf eine Befahrbarkeit dieser Seewege und da entsteht schon seit längerem jetzt ein neuer Kriegsherd, ein Krisenherd. Und zum anderen Panama-Kanal geschenkt, kann er sich auch eigentlich schnappen. Denn es gibt eine Verordnung in diesem Vertrag, den Jimmy Carter damals geschlossen hat mit Panama, womit Panama das selber wieder verwalten kann. Wenn eine militärische Bedrohung des Panama-Kanals ist, dann sind die USA ermächtigt, laut dieses Vertrages Panama militärisch anzugreifen oder vielmehr dort zu intervenieren, um die Sicherheit des Kanals wiederherzustellen. Diese beiden Eroberungen sind leicht zu machen und ohne großen politischen Preis. Die Europäer werden auch nur blöde grinsen. Schwieriger wird es natürlich dann mit Kanada sich unter den Nagel zu reißen. Das wird wahrscheinlich so nicht gehen. Aber ich sag mal, es kann sein, es wird eng. Wir haben jetzt bestimmt erstmal ein Feuerwerk der guten Laune die nächsten Monate. Trump wird Geld drucken lassen ohne Ende. Er wird vielleicht auch Druck ausüben auf die Federal Reserve Bank, also die Zentralbank, dass die weiter Zinsen senken, wozu eigentlich überhaupt keine Indikatoren da sind, die das rechtfertigen würden. Und ich sag mal, danach wird wahrscheinlich der Katzenjammer kommen, weil das ist nicht, wie aus den von mir genannten Gründen, ist das nicht einzuhalten. Er muss, wenn er jetzt wie Roosevelt 1933 ein inklusives Modell machen würde, was die unteren Schichten wieder mit einbezieht, mitnimmt, dann würde es klappen. Aber so wird er Amerika bestimmt nicht great again machen, sondern jeder Amerikaner hat eine scharfe Feuerwaffe im Schrank. Das wird einen Bürgerkrieg geben und wahrscheinlich einen Separatismus von wohlhabenden Staaten wie Arizona und Texas.
Ja, du bist nicht zu hören, leider. Jetzt bist du wieder zu hören, Dirk, du warst gerade nicht zu hören.
Okay, ich war nicht zu hören. Kennst du den Film Civil War? Ich habe mit Hermann Plopper, weil er jetzt gerade vom Bürgerkrieg redet, ein guter Freund von mir in den USA, den hatte ich gebeten, mir den Film zu schicken und das hat er abgelehnt. Er hat gesagt, er möchte, dass dieser Film verboten wird. Er fand das unerträglich. Kennst du den? Hast du den geguckt?
Ich jetzt? Ja, wen sprichst du jetzt an?
Jetzt dich, den Jens Lehrich. Wollte
ach so, das ist schon
ganz ungewöhnlich, wir reden auch mal miteinander.
Ja, nein, das ist schon, wenn du sagst, dich und dann, ja, ich, also Jens. Nee, kenne ich nicht, ehrlich
gesagt. Okay, dann kennst du den, Hermann?
Nee, wir haben da schon im Vorgespräch geklärt. Nee, kenne ich nicht. Also,
Kinomuffel. Ja, ich habe ihn mir dann besorgt, ja. Also das ist sehr finster, das ist sehr dystopisch und zeigt das, was du da eigentlich beschreibst. Also das ist, wie der Staat auseinanderfällt. Also die Konstruktion ist eigentlich, die Dramaturgie ist nicht so wichtig, aber das ist die große Furcht der Amerikaner in der Bevölkerung, dass so etwas im Untergrund kommen könnte. Also das heißt, da sind solche großen Monster im Meer unterwegs, wo man denkt, die könnten einen vielleicht nicht nur ein Bein abreißen, sondern gleich komplett schlucken. Ja? Also das, was du da beschreibst, ist, glaube ich, als untergründige Befürchtung da. Ja? Also deswegen hofft man auch darauf, dass Trump etwas anderes bringt. Aber man denkt gleichzeitig, ob es mit uns überhaupt gut weitergehen kann, ist vollkommen unklar. Also da gibt's dann, da ist eben eine Szene, wo jemand sagt, woher kommt ihr her? Und der eine sagt, ich bin Amerikaner. Und woher kommst du? Und dann sagt er, fängt an zu weinen und sagt, ich bin in Hongkong geboren. Und dann wird er erschossen. Ja, also das ist so etwas, wohin das laufen wird. Also sehe ich es richtig, dass deine Auffassung, Hermann, ist, dass die Widersprüche, vor denen die USA stehen, so massiv sind, dass sie nicht lösbar sind. Also du hast
Sie wären lösbar, wenn Bernie Sanders vielleicht Präsident werden würde, aber das ist zu spät. Und ich sag mal, Trump wird jetzt nochmal die Einkommensspirale, die Einkommensspaltung zwischen Superreichen und Superarmen noch mehr verschärfen. Also ich sehe wirklich gar nichts, wo jetzt, sage ich mal, die einfachen Leute ermutigt wären, irgendwie mitzuwirken. Also es ist normal, dass Leute auch mit 60 Stunden Wochenarbeit ihre Familien nicht ernähren können. Und es ist eine zunehmende Verdrossenheit, selbst unter Trump-Fans. Wir haben auch Verwandte in den USA. Die Begeisterung ist gedämpft, selbst bei Die-Hard-Trump-Fans, also die jetzt ein bisschen klarer denken können, weil es gibt so viele Ungewissheiten. Die Fentanyl-Krise muss gelöst werden, also diese harten, tödlichen Drogen müssen weg. Robert Kennedy braucht also mindestens 2 Bleiwesten, wenn er das wirklich durchsetzen will. Ich weiß nicht, wie lange Trump ihm den Rücken stärken wird. Also das ist wahrscheinlich so, dass Trump vielleicht irgendwann sagt, danke, das war's. Ne? Der Kennedy hat ihm 10% Stimmen gebracht und die neue Aufseherin der Geheimdienste, Tulsi Gabbard, hat vielleicht auch nochmal 3% gebracht. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die, sage ich mal, die nötige politische Rückendeckung haben sollen, um so viele Köpfe rollen zu lassen, wie das erforderlich wäre.
Hermann, ich habe mal eine Frage noch an dich, und zwar in Bezug, weil wir das auch schon mit Michael Main heute diskutiert haben, dieses Thema, was ich so unglaublich wichtig finde, und zwar Meinungsfreiheit. Und ich habe hier einen Auszug aus seiner Rede vorliegen, und er hat gesagt, Zensur wird abgeschafft, Meinungen werden wieder frei äußerbar sein. Das ist ja was, da kann man jemanden ja dran messen an so einer Aussage.
Also du meinst, aber da allein mir fehlt der Glaube, oder was ist in deiner Denkblase zu lesen?
Nein, die Frage ist einfach, das habe ich jetzt von vielen anderen Politikern, von denen ich es gerne gehört hätte, noch nie gehört. Und da höre ich es jetzt wieder und bin erstmal so, dass ich sage, ich bin da gedämpft optimistisch, aber immerhin optimistisch, dass dadurch tatsächlich eine neue Bewegung wieder in Gang kommt, die uns dahin führt, wo es eigentlich sein sollte, nämlich die Meinung ist frei und ich darf sie frei äußern. Und das war in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden.
Naja, wir müssen sehen, ob diese WEF-Clique, die ist ja jetzt erstmal ein bisschen in die Schranken gewiesen, ob jetzt die Meinungsfreiheit auch für Trump-Kritiker und für Elon Musk-Kritiker gilt. Das werden wir sehen. Also erstmal ist der Weg frei, dass beide Seiten sich vielleicht artikulieren können, aber wie ist das mit einer dritten Seite, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Elon Musk ist ein Lump und ist ein Steuerflüchtling und er ist ein Leuteschinder in Grünheide und verbraucht seine Mitarbeiter, und mal sehen, wie lange man diese Freiheit haben kann. Mal gucken.
Wir sind gespannt. Also wir sind alle sehr gespannt. Danke, genau. Danke, Hermann. Oder Dirk, hattest du noch eine Frage? Ich schaue nur ein bisschen auf unsere Uhr.
Du guckst auf die Uhr, das ist mir klar, da gucke ich auch hin. Aber ich finde das Argument von dir, ich hätte gerne mal so etwas gehört von Sarah Wagenknecht, ja, oder auch, ja. Hätte man auch von Alice Weidel sich vorstellen können, dass der es mal sagt. Also ganz klar zu sagen, und das hat er jetzt gesagt, also daran wird er auch zu messen sein. Aber im Moment ist es so, Ich glaube, was man, dass tatsächlich so ein bisschen frischer Wind kommt durch diese Konstellation, auch wenn es so merkwürdig ist, ist das Fatale ist ja, das hatten wir beim Gespräch von mit Michael Main schon, das ist Oligarchien. Das ist eine komplette Oligarchie mittlerweile, ist die USA. Und man muss jetzt hoffen auf den netten Oligarchen. Das ist keine besonders stabile Situation, mit der ich mich anfreunden kann.
Wenn ich das vielleicht noch zum Abschluss sagen darf, das kommt mir alles sehr feudalistisch vor. Also heute lese ich im Handelsblatt von einem ehemaligen Mitarbeiter von Trump den Tipp an Frau von der Leyen und andere Leute, sie sollen doch einfach informell mit Trump sprechen. Sie sollen überhaupt nicht jetzt irgendwo so eine, so ankommen mit Dokumenten, mit Papieren. Sie sollen einfach über alles Mögliche mit Trump palavern und dann wird er ja vielleicht gut gelaunt sein und wird irgendwas. Also er liebt mehr die persönlichen Gespräche und die intuitiven Entscheidungen und
Güte, ja.
Was denn? Ja, und das erinnert mich doch eher irgendwie an Zeiten von Königen und Herzögen. Und ich glaube, wir sind in so einer neofeudalen Situation, wo der öffentliche Raum auch sowieso geschnappt wird von den Oligarchen und die Oligarchen auch ihre Meinung kundtun und regiert wird wieder nach Gutsherrenart. Also das habe ich so das Gefühl, dass das kommen wird. Das
so als kleine Ich würde mich saugern mit Yannis Varoufakis über sein Buch Technofeudalismus unterhalten, der das beschrieben hat. Das ist wirklich ein sehr interessantes. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Hermann Plopper.
Dankeschön, Hermann.
Und das war ein schönes Kontrastprogramm zu dem, was wir vorher gehört haben. Danke.
Ja. So sieht's aus. Ich habe, Dirk, eine Sache noch, die mir jetzt gerade noch so, das ging mir gerade durch den Kopf, als Hermann meinte, irgendwie der Trump-Coin, der sei ja nichts wert. Da war nur die Frage, das ist ja wie beim Dollar, oder? Wo ist da der Unterschied?
Ist der Dollar noch zu retten, ja? Also Spaß. Wir haben das jetzt gar nicht angeschnitten. Vielleicht können wir das woanders nochmal. Ja. Das ist die Frage, die wir haben ja diese, also wir haben, wie soll ich das sagen, wir haben eine anarchistische Bewegung, politische Bewegung mit dem Internet gehabt. Und dann haben wir mit Bitcoin, also mit den, ist das auch etwas, was sozusagen aus den Krallen der Staaten rausgeht und sozusagen jenseits existiert, also in einem Bereich, der nicht so einfach zu kontrollieren ist. Das versuchen aber eine ganze Reihe Staaten. Das versucht die USA, Trump versucht das, China versucht das auch. Also versuchen diese Währung wieder in den staatlichen, sozusagen in die staatliche Dominanz zurückzubringen. Sind aber eigentlich eine Methode, wie man das Ganze anders anfassen könnte.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.